Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Sie machen es doch nicht zusammen, Deutsche und Commerzbank. Die Fusion wurde abgeblasen, Deutsche Bank-Sprecher Jörg Eigendorf.
Wir haben uns die Chancen angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Ertrags- und Gewinnchancen, aber natürlich auch die Risiken, das heißt Kosten, Integrationsaufwand, der damit einhergeht, die Kapitalanforderungen. Und wenn man dann einen Strich zieht, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Gespräche beenden möchten.
Und wir fragen uns, hätte ein Zusammenschluss dieser alten traditionellen Banken Auswirkungen auf uns gehabt? Ist das vielleicht sogar gut, dass es nicht klappt? Sprechen wir drüber in dieser Episode des Update-Podcasts vom Donnerstag. Außerdem Thema Ilka Knigge, die Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
Die kommt alle 2 Jahre raus und so auch heute. Und ich kann schon mal ein paar Ergebnisse verraten. Rechtspopulistische Aussagen bekommen von über der Hälfte der Deutschen Zustimmung. Aber wir sind weniger sexistisch und homophob als früher. Ich habe mit einer Autorin der Studie über die Gründe gesprochen.
Und wir wollen wissen, wie man eigentlich die ganze Energie, die in Fitnessstudios beim Trainieren entsteht, in Strom umwandeln kann. Ein Berliner Fitnessstudio macht das. Wie viel dabei rumkommt, das hört ihr hier. Und alle James-Bond-Fans, wie ich, großer James-Bond-Fan, die können schon mal gespannt sein, denn heute wurde ja bekannt gegeben, wann der nächste 007-Film rauskommt, in etwa einem Jahr nämlich. Und große Teile der Redaktion hier sind der Meinung, diese Figur, James Bond, ist überholt und passt nicht mehr ins Jahr 2020.
Meine Lieblingsszene ist die in Ich meine Liebesgrüße aus Moskau, wenn Sean Connery sein Bond-Girl erst herzhaft ohrfeigt, dass die fast durch das halbe Zugabteil fliegt und anschließend machen die rum, weil genau so funktionieren Frauen.
Die Fans können sich also aufregen, wenn sie Bock haben, gleich hier bei uns. Aber jetzt erstmal danke fürs Klicken, Laden und Hören. Der Podcast zum Update vom 25. April 2019.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sollte eine große, große Hochzeit werden. Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben einen Monat lang darüber gesprochen, ob man nicht vielleicht fusionieren sollte, damit Deutschland wieder so einen richtig großen Player unter den Banken in dieser Welt hat. Hat aber nicht geklappt mit der Fusion. Die Vorstände der beiden Banken wollen keinen Zusammenschluss mehr. Deutschlandfunk Nova Wirtschaftskorrespondent Mischa Erhardt in Frankfurt, also Deutsche Bank, Commerzbank, haben begründet, dass eine Fusion keinen ausreichenden Mehrwert bieten würde. Was heißt das genau?
Na, das heißt, die haben das getan, was sie auch angekündigt hatten. Sie haben geschaut, springt da nachher etwas dabei heraus. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn man zwei Banken zusammentut, dann kann man viele Mitarbeiter sparen. Das war übrigens auch die Bedenken der Gewerkschaften, aber auch der Betriebsräte. 30.000 bis 50.000 Jobs hätte möglicherweise eine solche Fusion kosten können. Jetzt ist es aber so, dass eine Entlassung von Mitarbeitern mit Abfindungen und dergleichen, Unternehmen müssen zusammengeführt, umstrukturiert werden. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und da muss man sich dann eben auch fragen, können wir das eigentlich in nächster Zeit stemmen? Können wir das auch gegen die ganzen Widerstände zum Beispiel auf Seiten der Mitarbeiter durchsetzen? Und da haben sich dann offenbar jetzt die beiden Chefs dazu entschieden, nein, das können wir nicht.
Wir haben uns heute gefragt, muss uns das eigentlich jucken, ob die sich zusammenschließen oder nicht?
Ja, das muss uns insofern ein bisschen jucken, als dass, wenn ein großer Spieler entstehen würde und wir hätten dann eben nur noch einen großen am Markt, dann könnte der natürlich ein bisschen mehr die Preise machen. Sprich, wenn ich ein Girokonto habe und dafür Gebühren zahlen muss, dann werden die relativ gering sein, je mehr Konkurrenz da ist, die solche Konten anbieten. Und das ist natürlich dann immer der Fall, dass, wenn Konkurrenten verschwinden, die übrig bleiben, besser ihre Preise machen können, sprich höher setzen können.
Aber ist das denn das Kerngeschäft von Commerz und Deutsche Bank, also Girokonten anbieten, ob sie da jetzt irgendwie 3,90 Euro im Monat für bekommen oder die meisten Konten sind ja kostenlos, die wir nutzen?
Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also bei der Commerzbank spielt das schon eine größere Rolle, denn die sind vor allem im Privatkundengeschäft, aber auch im Geschäft mit Mittelstandskunden unterwegs. Bei der Deutschen Bank spielt natürlich das Investmentbanking auch eine große Rolle. Da fällt das dann nicht so sehr ins Gewicht. Und wenn wir uns die Deutsche Bank anschauen, dann hat die ja genau in diesem Bereich auch mit massiven Problemen zu kämpfen gehabt. Sie hat in den vergangenen Jahren Milliarden von Strafzahlungen leisten müssen wegen Vergehen, Betrügereien in diesem Bereich des Investmentbankings. Und das hat die Bank ja dann auch so klein schrumpfen lassen, dass sie am Ende jetzt wirklich drüber nachdenken musste, ob nicht vielleicht die Lösung in einem Zusammenschluss mit der Commerzbank liegt.
Diese Fusionsgespräche, die da geführt wurden, wie geht's denn jetzt weiter bei Commerzbank und Deutsche Bank? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Sind die jetzt gefundene Fressen für andere große Banken, internationale Banken, die dann vielleicht jetzt einspringen und da was übernehmen wollen?
Also das könnte durchaus sein. Wir hatten in den vergangenen Wochen schon während dieser Gespräche einige Interessensbekundungen, zumindest wurde das von Medien so weiter verbreitet. Die italienische UniCredit soll angeblich Interesse an der Commerzbank haben, aber auch möglicherweise die niederländische ING Bank. Also da hätten durchaus einige Konkurrenten aus dem Ausland möglicherweise ein Interesse. Ich denke, dass es auf kurze Sicht eher darum gehen wird, möglicherweise Zusammenarbeiten zu ermöglichen, auch über Grenzen in Europa hinweg. Zum Beispiel, dass man da mit bestimmten Unternehmensteilen sich zusammenschließt und damit Kooperationen bildet. Aber natürlich auf lange Sicht, je nachdem, wie sich auch dann der Börsenkurs entwickelt, sind die deutschen Banken mittlerweile so klein, dass sie theoretisch von größeren gefressen werden können.
Das Bankengeschäft gerade bei so traditionellen, älteren Banken ist ja immer schwieriger. Also weltweit haben solche Banken Probleme. Gerade bei der Umstellung auf die Digitalisierung, dass alles immer schneller und günstiger und einfacher von Computern gemacht wird. Wie wollen sich solche Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank denn für die Zukunft aufstellen dann jetzt?
Das ist genau die Kernfrage, mit der sich die Banken jetzt beschäftigen, auch in Deutschland, auch die Deutsche und die Commerzbank. Da sind ganz, ganz viele kleine, wendige Spieler aufgetreten, die Fintechs, also Start-up-Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten. Und da müssen natürlich jetzt diese etablierten Banken Lösungen finden. Die deutschen Banken sind, das kann man, glaube ich, auch da sagen, ein wenig im Hintertreffen oder sie suchen eben nach Lösungen und müssen das dann in ihre bisherigen Strategien und Systeme übertragen und integrieren. Das wird noch schwierig, weil man da eben sehr, sehr viel Konkurrenz bekommen hat. Und da ist auch eine entscheidende Frage, wie gut schaffen Sie es, diesen Kurswechsel für die Zukunft zu meistern?
Mischa Erhardt, Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftskorrespondent in Frankfurt über die Deutsche und die Commerzbank, die sich jetzt doch nicht zusammenschließen wollen.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Ihr allererstes Wort nach 27 Jahren im Wachkoma war der Name ihres Sohnes. Deutschlandfunk Nova ist hier, das Update. Vor 27 Jahren hatte Munira Abdullah, eine Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, einen schweren Autounfall. Ihr Sohn, zum Zeitpunkt ihres Unfalls 4 Jahre alt, ist heute genauso alt wie sie, damals zum Zeitpunkt ihres Unfalls. Und er hat die Geschichte seiner Mutter jetzt öffentlich gemacht, um anderen Menschen, deren Angehörige im Wachkoma liegen, Hoffnung zu machen. Wir haben heute vor der Sendung mit Dr. Friedemann Müller sprechen können. Er ist der Arzt, der Munira Abdullah hier in Deutschland behandelt hat. Er ist Chefarzt in der Schönklinik in Bad Aibling. Herr Müller, haben Sie in Ihrer Karriere schon ähnliche Fälle gehabt oder wie außergewöhnlich ist dieser Fall dieser Patientin?
Wir haben in unserer Arbeit hier öfters Fälle, die mehrere Monate in einem solchen Wachkoma verharren und dann nach auch vielleicht einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr wieder aufwachen. Was das Außergewöhnliche an diesem Fall ist, tatsächlich die Latenz von 27 Jahren zwischen dem Unfall und dem Wiedererlangen des Bewusstseins.
Damit wir das mal einschätzen können, was bedeutet denn Wachkoma genau?
Ja, vielleicht muss man mal kurz skizzieren, wie das abläuft. Nach einem schweren Schädelhirntrauma, also einer sehr schweren Schädigung des Gehirns durch einen Unfall, ist man zunächst ja mal im Koma, entweder von Natur aus, weil die Schädigung so schwer ist, oder man wird von den Ärzten in ein künstliches Koma gelegt, um das Hirn einfach zu schützen. Und daraus entwickelt sich dann innerhalb von mehreren Wochen, auch mal 6 oder 8 Wochen, ein sogenanntes Wachkoma. Der Unterschied im Wesentlichen ist, dass das Koma noch eine sehr fragile Situation ist, während beim Wachkoma schon die vegetativen Funktionen, also Atmung, sehr gut funktionieren. Und man erkennt das auch von außen daran, dass die Patienten einfach die Augen aufmachen, deswegen eben wach wirken, deswegen Wachkoma. Die Patienten reagieren aber nicht auf Ansprache oder jedenfalls nicht in einer zielgerichteten Art, in einer reproduzierbaren Art.
Bei dieser Patientin, haben Sie da eine spezielle Therapie angewandt, die uns jetzt in Zukunft vielleicht sogar weiterbringt bei anderen Patienten?
Nein, es gab da keine Zaubertherapie leider. Was wir gemacht haben, ist ganz konsequent und stetig und mit langem Atem ihre vielen Probleme behandelt. Sie hatte ja eine ganz, ganz schwere Spastik und Kontrakte, Gelenkstellungen, sodass sie praktisch gar nicht vernünftig in einen Rollstuhl zu mobilisieren war. Da haben wir die Behandlung optimiert über Monate mit Medikamenten, mit Botulinumtoxin, mit Operationen. Und wir haben die Antiepileptika so eingestellt, dass wir möglichst nebenwirkungsarme Medikamente appliziert haben. Das alleine war es aber nicht, weil sonst hätten wir diesen Schritt, dass sie uns zeigt, dass sie uns wahrnimmt und dass sie bewusst mit uns redet, unmittelbar nach den wesentlichen Umstellungen der Medikamente erlebt. Das war nicht der Fall. Mhm. Das ging dann noch Monate weiter.
Und dann irgendwann war dieser Zeitpunkt da, da haben Sie gemerkt, oh, da passiert was. Hier gibt es die Hoffnung, dass die Frau wieder zurückkommt?
Genau, also es kamen dann zusehends mehr Lautäußerungen, die oft schwer zuzuordnen sind am Anfang. Sagt sie da was oder ist es nur so ein Grunzen, einfach ein gutturales Lautproduzieren? Die Familien, und in diesem Fall der Sohn, denkt dann sehr früh, dass es eine Lautäußerung ist, die eine Bedeutung hat. Und das war sicher bei ihr auch nach einer gewissen Zeit eindeutig der Fall, dass sie den Namen ihres Sohnes nennen konnte. Der Sohn hat es sehr früh uns gesagt. Für uns war es noch nicht so objektiv festzustellen, aber ein paar Tage später war es dann auch für uns klar. Also es ist so ein Prozess. Es ist nicht das Aufwachen, man macht am Morgen die Augen auf und redet dann und fragt, was war gestern, sondern es ist ein Prozess, wo eben über Tage, Wochen diese bewussten Funktionen wiederkommen. Nach einigen Wochen war aber ganz klar, dass die Patientin uns begrüßen kann. Ja, sie hat sogar Gebete, die sie vor 27 Jahren gelernt hatte, wieder aufsagen können.
Jetzt ist das Ganze schon etwas her, ein paar Monate her. Die Frau ist auch wieder zurück in ihre Heimat. Haben Sie die Möglichkeit, diesen Fall noch weiter zu beobachten? Hören Sie was aus den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Ja, wir haben Kontakt zur Familie. Ich habe auch gestern mit der Tochter der Patientin telefoniert. Und sie hat mir das beschrieben, die Patientin ist selbstverständlich weiterhin auf Pflege durch die Familie angewiesen, aber sie nimmt am Familienleben teil, sie merkt, wenn ein Familienmitglied abwesend ist und fragt, wo ist der denn? Also so weit ist sie in der Lage zu kommunizieren, wahrzunehmen, ihre Schlüsse zu ziehen. Sie fängt auch an oder entwickelt weiter eine gewisse Handfunktion. Und da versucht die Familie jetzt gerade mit einem neuen Rehabilitationsaufenthalt im Heimatland allerdings dieses Mal da weitere Therapie mit dem Ergebnis einer besseren Gebrauchsfähigkeit der Hand durchzuführen.
Nach 27 langen Jahren im Wachkoma in unterschiedlichen Kliniken ist eine Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aus dem Wachkoma aufgewacht nach der Therapie von Dr. Friedemann Müller und seinem Team in Bad Aibling.
Deutschlandfunk Nova. Update.
James Bond kommt zurück in die Kinos. Am 8. April 2020 wurde jetzt bekannt gegeben. 5 Jahre Bond-Pause waren das dann. So lange haben die Fans zuletzt Anfang der 90er auf einen neuen 007-Film warten müssen. Und dann kam Pierce Brosnan. Wie der Film heißen wird, der 25., das wurde noch nicht verraten. Aber von einem kann man ausgehen, nämlich James Bond wird wieder ein starker, mutiger Held sein, der mit Hightech-Waffen und einem coolen Auto unterwegs ist und wahrscheinlich auch wieder viele Frauen rumkriegt. Ich bin ja Fan, James-Bond-Fan. Reporter Christian Schmidt, er war heute unterwegs und hat nach Bond-Hinweisen auf den neuen Film gesucht.
Meine Lieblingsszene ist die in Ich meine Liebesgrüße aus Moskau, wenn Sean Connery sein Bond-Girl erst herzhaft ohrfeigt, dass die fast durch das halbe Zugabteil fliegt und anschließend machen die rum, weil genau so funktionieren Frauen.
Klassisch noch wie in den 60er Jahren.
Denk sehr gut beide, Felix. Man Talk.
James Bond alias Sean Connery verabschiedet seine Schnalle mit einem Klaps auf den Po, weil jetzt Männergespräche stattfinden. Das war in Goldfinger 1964. So richtig geändert hat sich das Bondsche Männer- und Frauenbild seither nicht.
There's something I'd like you to get off your chest.
Sean Connery reißt dieser armen Frau den BH vom Leib, offenbar kein Problem im Jahr 1971 bei Diamonds Are Forever. Und 1979 ist Roger Moore in Moonraker ziemlich überrascht, dass eine Frau einen Doktortitel haben kann.
Good afternoon.
Can I help you?
Yes, my name is Bond. James Bond. I'm looking for Dr. Goodhead.
You just found her.
A woman.
Umberto Eco hat in den 1960ern als einer der ersten erkannt, dass es bei Bond immer um Männer und Frauen geht, die in gewisser Weise Machtverhältnisse ausagieren.
Sagt Peter Wiegnold, Medienwissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum, der zum Thema Bond und Männlichkeit recherchiert hat.
Er hat da schon festgestellt, dass Bond dieser sehr britische, weiße, gut aussehende, heterosexuelle Mann ist, seine Gegner aber meistens als körperlich abstoßend und sexuell deviant gekennzeichnet werden.
Schnell im Duden geguckt, was deviant ist, von der Norm abweichend. Okay, Bonds Gegner sind hässliche sexuelle Freaks.
Do you expect me to talk?
No, Mr. Bond, I expect you to die.
Gut, ein bisschen fair sollten wir sein. In den 24 Bond-Filmen hat sich durchaus was getan. Es wurde an der Männlichkeit des Helden, sagen wir mal ein bisschen, geschraubt. Während John Connery in seiner Rolle die Frauen noch zwingt, sie zu küssen, ihnen Rückhand, Vorhand, wahlweise ins Gesicht oder auf den Hintern schlägt, kriegt spätestens Pierce Brosnan das erste Mal Gegenwind von einer Frau, sagt Wiegnold.
Seit GoldenEye in den 90ern wird Bonds Vorgesetzte erstmalig von Judi Dench gespielt und Bond wird mit dem Vorwurf konfrontiert, ein sexistischer Dinosaurier zu sein, ein Relikt der Vergangenheit.
Heißt das, James Bond ist lernfähig und lässt sich ein bisschen feministisch inspirieren? Nein, im Gegenteil.
Es ist nicht so, als ob diese Kritik in die Figur integriert werden würde. Später, zu Beginn von Skyfall beispielsweise, wird Bond durch eine Fehlentscheidung von M und die gescheiterte Ausführung dieser Entscheidung durch Moneypenny fast getötet. Das kann man so verstehen, dass hier in gewisser Weise zwar der Feminismus in die Serie Einzug gehalten hat, aber für Bond selbst zieht das eher Probleme nach sich.
Erst der Anschiss von Judi Dench, Bond solle Frauen mal mit mehr Respekt gegenübertreten. Und als er auf sie hört, gerät er in die Scheiße. Frauen sind heiße Sexobjekte oder machen Ärger oder beides.
James, I thought this would never happen.
What made you change your mind?
I'm weak.
Du bist ein verletzlicher geworden, aber im Großen und Ganzen ist das schon noch das klassische Übermann-Bild, würde ich sagen.
Ich denke schon, dass sich das Männerbild ein bisschen verändert hat. Allerdings steht im Zentrum immer noch, dass James Bond in seinem Anzug zur Tür reinkommt und alle Frauen, yeah, hier lang zu meinem Höschen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht verändert.
Könnte es aber. Aus ökonomischen Gründen, sagt Bond-Forscher Peter Wiegnold. Andere Helden haben es schon vorgemacht. Und Bond müsste demnächst mal nachziehen.
Man kann das beispielsweise gerade an den Marvel-Filmen sehen, die dabei sind, den männlichen weißen Superhelden in den Ruhestand zu schicken und jetzt mit Figuren wie Black Panther oder Captain Marvel an den Kinokassen die Milliarden-Dollar-Marke knacken. Das ist ein Kuchen, von dem auch die anderen Studios ein Stück abhaben wollen und die Bond-Reihe wird darauf natürlich auch irgendwie reagieren müssen.
Behave yourself, Mr. Bond.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Mitte in der Krise, die Mitte im Umbruch, fragile Mitte, gespaltene Mitte, verlorene Mitte. Das sind die Titel der letzten 5 Mitte-Studien. Die neueste ist heute erschienen. Das ist eine repräsentative Studie, die von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben wird. Sie erscheint alle 2 Jahre und für die Studie werden Menschen in Deutschland verschiedene Fragen gestellt. Rechtsextreme, rechtspopulistische oder antisemitische Aussagen werden da vorgelegt und es wird abgefragt, wie sie zu diesen Aussagen stehen. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat für uns die Ergebnisse dieser Studie durchgeackert. Ilka, verlorene Mitte, feindselige Zustände ist der Titel. Das klingt ziemlich düster. Heißt das, die deutsche Mitte, von der hier die Rede ist, hat eine feindseligere Einstellung als noch bei der letzten Studie?
Zum Glück nicht auf ganzer Linie, aber ja, die Forschenden wollen mit diesem Titel darauf hinweisen, dass zum Beispiel jede 2. befragte Person negative Einstellungen gegenüber Asylsuchenden hat. Genau sind das 54,1%. Das ist das höchste Ergebnis einer Mitte-Studie, seit die Meinungen über Asylsuchende abgefragt werden. Und außerdem sagen die Forschenden, dass rechtspopulistische Meinungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Professor Beate Küpper hat an der Studie mitgearbeitet und findet das Ergebnis nicht unbedingt überraschend, dafür aber sehr besorgniserregend.
Erst stimmt man zu, dann meint man das, was man sagt, oder umgekehrt. Und irgendwann bietet das auch die Rechtfertigung für Handeln. Also wir wissen von Tätern beispielsweise, die Hasskriminalität verüben, dass sie das begründen mit, wir führen ja nur aus, was die Mehrheit meint. Und das ist das Gefährliche an diesen Einstellungen.
Dabei muss man aber so ein bisschen unterscheiden, dass rechtspopulistische Meinungen verbreitet sind. Also jede fünfte befragte Person neigt zu einer rechtspopulistischen Einstellung. Rechtsextreme Einstellungen aber vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt werden.
Wie wurden denn die Begriffe auseinandergehalten in dieser Studie?
Ich fasse es mal so ein bisschen kurz. Rechtsextremismus ist definiert als, man lehnt ein demokratisches System ab und befürwortet eine rechtsgerichtete Diktatur. Rechtspopulistisch heißt, dass man einen Gegensatz sieht zwischen vermeintlich korrupten Eliten, also Politik, Wirtschaft, und dem scheinbar moralisch reinen Volk. Und noch dazu ist man dann gegen die anderen, und die anderen, das können dann zum Beispiel Asylsuchende sein.
Dann lass uns doch mal über die positiven Seite der Studie sprechen. Einige Einstellungen haben sich auch verbessert.
Ja, richtig. Sexismus und Homophobie sind seit Jahren, so zeigen diese Mitte-Studien, zurückgegangen. Und ein Großteil der Menschen in Deutschland ist für eine Demokratie. Also 80% haben gesagt, Deutschland muss demokratisch regiert werden. Und 65% finden auch, dass die Demokratie in Deutschland im Moment ganz gut funktioniert.
Ist das denn ein Widerspruch, also dass rechtspopulistische Meinungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und sich trotzdem so viele Menschen für die Demokratie begeistern und aussprechen?
Laut Studie ist das nicht unbedingt ein Widerspruch, weil Menschen ja durchaus widersprüchliche Ansichten haben können. Also ich kann mich ja auch als demokratisch verstehen, aber trotzdem diskriminierende Meinungen über Asylsuchende haben, auch wenn das theoretisch nicht demokratisch ist, weil alle Menschen ja laut der Demokratie gleich sein sollten. Professor Beate Küpper erklärt die Studienergebnisse so.
Oberflächlich finden wir Demokratie gut, wenn es dann aber genauer wird, dann stellen wir fest, dass die gleichen Menschen Minderheitenrechte in Frage stellt. Das zeigt, dass Menschen gleichzeitig oberflächlich sagen, ja, ja, Demokratie ist gut, sich dann aber gar nicht unbedingt darüber bewusst sind, dass sie vielen Einstellungen zustimmen, die zumindest eine illiberale Demokratie zeigen, ein antipluralistisches Verständnis zeigen und eben auch offene Vorurteile vertreten.
Solche Ergebnisse können aber eben dabei rauskommen, weil die Leute bekommen ja verschiedene Aussagen vorgelegt und sie können dann sagen, wie sehr sie dieser einen Aussage zustimmen.
Und deswegen kommen dann solche Ergebnisse raus. Das ist echt spannend. Jetzt gibt es bei dieser Studie eine Sache, die komplett neu ist. Es wurde abgefragt, ob die Deutschen an Verschwörungstheorien glauben, an bestimmte. Was ist dabei rumgekommen?
Dabei kam rum, dass überraschend viele Menschen zum Beispiel glauben, dass Medien und Politik unter einer Decke stecken oder dass es geheime Organisationen gibt, die Politik steuern. Das denken so circa 30-40%. Das ist laut den Autoren vor allem schwierig, weil Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, auch eher zu rechtspopulistischen oder sogar auch zu rechtsextremen Positionen neigen. Die Forschenden, die wünschen sich daher mehr Prävention und Aufklärung. Und auch Politikerinnen und Politiker haben sich heute schon geäußert zu der Studie. Familienministerin Giffey wirbt zum Beispiel für ein Demokratiefördergesetz. Und Cem Özdemir sagt, jeder sollte sich engagieren. Also er schlägt vor, eine Zeitung zu abonnieren oder Courage im Alltag zu zeigen.
Fassen wir zusammen, Sexismus und Homophobie haben abgenommen. Aber laut der Mitte-Studie haben über die Hälfte der Deutschen Vorurteile gegenüber Asylsuchenden. Und wir müssen nochmal klarstellen, es gibt eine geheime Organisation, die Politiker steuert und die wiederum steuern uns, die Medien.
Genau.
Ne? Nur, dass wir das nochmal festhalten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wo gestrampelt, gesteppt und gelaufen wird, da entsteht sehr, sehr viel Energie, beziehungsweise es geht sehr viel Energie verloren. Puff, weg ist sie in Fitnessstudios. Von morgens bis abends wird dort trainiert, bei manchen sogar nachts sind die Laufbänder und die Stepper und die Fahrradergometer in Betrieb. Die Menschen setzen durch Muskelkraft und Bewegung sehr viel Energie frei. Und es gibt Fitnessstudios, die nutzen diese Energie. Aktuell geht ein Beispiel aus Sacramento herum. Vielleicht habt ihr das auch gesehen auf tagesschau.de. Warum gibt es nicht mehr davon? René Eick betreibt so ein nachhaltiges Fitnessstudio in Berlin. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt. René, was ist denn die größte Hürde bei der Stromerzeugung mit Fitnessgeräten?
Die Fitnessgeräte so zu modifizieren, dass der nicht gebrauchte Strom, der erzeugt wird, auch nutzbar zu machen. Die Geräte waren schon autark, also sie brauchten keinen Elektroanschluss. Der benötigte Strom bzw. benötigte Energie, um zum Beispiel das Display zu betreiben, wurden durch das Gerät selbst erzeugt. Und das brachte mich dann auch auf die Idee, weil auch der Mitarbeiter von dem Hersteller mir sagte, da sind Lichtmaschinen verbaut, die ja als Bremse benutzt werden.
So wie im Auto im Prinzip?
Genau, ja. Als Generator. Und wenn man jetzt eine höhere Schwierigkeitsstufe einstellt, erhöht sich der Widerstand. Aber der erzeugte Strom wird nicht genutzt, sondern geht als Wärme verloren. Und die Schwierigkeit bestand nun darin, sich dazwischen zu schalten. Weil es gab keine Unterlagen, wir haben keine Schaltpläne bekommen, leider gar nicht.
Wie viel Strom braucht man denn, beziehungsweise wie lange muss man denn strampeln, um zum Beispiel so eine handelsübliche LED-Lampe in Betrieb zu bekommen?
Für eine handelsübliche LED-Lampe gar nicht so lange. Damals war es noch so, wir haben eher so mit Glühlampen gerechnet, also bei einer 40 Watt Glühlampe. Ja. Ein Mensch tritt ganz normal 80 Watt pro Stunde. Dann könnte man eine Stunde lang zwei Glühbirnen mit 40 Watt betreiben. Handelsübliche LEDs haben heute so 2-3 Watt. Also könnte man 40 LED-Lampen
betreiben.
Ich weiß ja nicht, wie viele Geräte ihr rumstehen habt, aber mal angenommen, man hat jetzt so 10 Laufbänder, dann hat man noch so ein paar Stepper und die Ergometer, die Fitnessfahrräder, und die werden alle so umfunktioniert. Und so ein Fitnessstudio öffnet morgens um 5 und macht abends um 23 Uhr zu. Da käme schon eine ganze Menge Energie zusammen.
Da käme schon ein paar Kilowattstunden zusammen. Die Frage ist nur, man muss jetzt nochmal schnell das etwas differenzieren. Ein Laufband hat einen Motor und braucht einen Stromanschluss. Mhm. Ein Stepper hat auch einen Stromanschluss. Wir reden von den Fahrradergometern, also den klassischen Fitnessfahrrädern, wo es am unkompliziertesten machbar ist, weil, wie gesagt, schon entsprechende Generatoren verbaut sind. Wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres wieder ganz neue Geräte. Diese neue Generation hat jetzt auch schon andere Generatoren drin und sie sind von der Elektronik auch schon viel besser, sodass wir jetzt dabei sind, das komplett nochmal neu zu überarbeiten. Wir wollen auch eine Visualisierung machen, dass man sieht, wie viel Strom wird denn jetzt durch alle oder durch den Einzelnen erzeugt. Ne?
Da kann man natürlich auch eine Gamification draus machen, einen Wettkampf zwischen den einzelnen Fitnessstudio-Sportlern, die bei euch rein und rausgehen, die dann am Ende einen Wettkampf haben, wer denn in diesem Jahr den meisten Strom produziert hat.
Klar, könnte man machen, aber das Interesse aus der Fitnessbranche an sich geht gegen null, sage ich jetzt mal. Ja.
Schade eigentlich, echt.
Es ist kein wirklicher Wirtschaftsfaktor. Ne?
Hm. Es ist also einfach zu teuer, die Dinger umzubauen, dafür, dass man am Ende so ein bisschen Strom daraus gewinnt.
Finde ich auch voll schade.
Es ist schade.
Ich würde strampeln für den Strom.
René Eick war das, Betreiber eines Fitnessstudios in Berlin, in dem der Strom zum Teil durchs Workout entsteht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.